Herzlich willkommen zu den Next News. Das sind heute unsere Themen. Zulassungszahlen, Tesla News, Warten auf die Förderung, E-Autos im Markthochlauf bis 2030, ADAC-Pannenstatistik, Preissenkung für schnelles Laden, goldene Batterie 2026, altes Eisen und E-Cannonball. Und nochmal der Hinweis, Video gerne hypen, das ist die neue Funktion bei YouTube unterm Video, also einfach rechts und links scrollen, bis er den Hype-Button findet und auch gerne abonnieren. Wir stehen kurz vor den 180.000 Abonnenten, wer noch nicht dabei ist, also gerne auf den Abo-Button drücken. Zulassungszahlen. Im April wurden in Deutschland knapp 250.000 Pkw neu zugelassen. Das sind deutlich weniger als im März, aber etwas mehr als im jeweiligen April der beiden Vorjahre. Der aktuelle E-Auto-Boom stabilisiert sich. 64.350 Neuwagen waren im April voll elektrisch. Das sind zwar etwas weniger als im März, aber der Marktanteil konnte sich sogar noch mal leicht steigern auf knapp 26%. Auch der reine benzinbetriebene Antrieb konnte mal wieder geschlagen werden. Benziner lagen bei 21,4%. Der Diesel schafft es noch auf 13%. Plug-in-Hybride lagen bei 11%. Die größte Gruppe sind weiterhin verschiedenartige Hybridisierungen ohne Stecker. Die genauen Modellzahlen sind aktuell noch nicht bekannt, aber die Zahlen auf Markenebene hat das Kraftfahrtbundesamt bereits geliefert. Für Tesla gab es im April 3.149 Autos. Damit könnte das Model Y den unangefochtenen Spitzenplatz aus dem Vormonat wahrscheinlich wieder verlieren. Und damit zum nächsten Thema. Tesla News. Ja, offenbar hat Tesla in Deutschland wieder etwas Tempo im Vertrieb rausgenommen. Zumindest ist der 3.000-Euro-Rabatt in der Basisvariante Model Y entfallen, wobei die 0% Zinsaktion bei verschiedenen Varianten weiterläuft. Die Tesla-Community, ja, es gibt sie noch, schaut aktuell mit Spannung auf die Einführung von FSD, also Full Self-Driving. Bereits seit einigen Monaten bietet Tesla in vielen deutschen Großstädten innerstädtische Demonstrationsfahrten an, bei denen lediglich noch ein Sicherheitsfahrer die autonome Fahrfunktion überwacht und interessierte Kunden als Beifahrer mitfahren können. In den Niederlanden wurde Mitte April die Serienzulassung für das System bereits erteilt. Diese Woche wurde auch der Konfigurator in Deutschland dahingehend umgestellt, dass die Autopilot-Optionen nur noch bis zum 21. Mai zum Kauf angeboten werden und danach vermutlich eine Umstellung auf Abo-Modelle erfolgen soll. Die EU-weite Zulassung ist aber offenbar kein Selbstläufer. Diese Woche berichtete das Handelsblatt, dass es vor allem Widerstand aus Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen gibt, während die niederländische Zulassungsbehörde für eine Zulassung wirbt. Die Kritiker bemängeln eine Neigung des Systems zu Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie das Fahrverhalten bei Eisglätte. Außerdem würde die Namensgebung des Systems davon ablenken, dass jederzeit die volle Aufmerksamkeit des Fahrers erforderlich sei. Fahrzeuge der Hardware-Generation 3 werden voraussichtlich nicht die neuen Funktionen bekommen. Ich war übrigens vor einigen Tagen auch bei Tesla in Grünheide zu Besuch. Schon bei der Ankunft am Werksgelände fällt nicht nur der große Tesla Supercharger auf, sondern die insgesamt 520 Wallboxen auf dem Parkplatz, kostenlos nutzbar für Mitarbeiter und Gäste. Die Ladeleistung lag trotz Vollbelegung bei 9 Kilowatt pro Fahrzeug. Der Anlass meines Besuchs war übrigens die Vorstellung einer neuen Powerwall 3P, also ein Batteriespeicher von Tesla für flexible Anwendungen mit integriertem Solarwechselrichter, sogar mit 4 MPPT-Trackern zum direkten Anschluss der Solarmodule. Das Produkt wurde umfangreich überarbeitet und auch die Montage deutlich vereinfacht. Neu ist zum Beispiel auch die dreiphasige Ersatzstromversorgung mit maximal 15 kW Dauerleistung, kurzzeitig sogar 21 kW. Der Preis liegt inklusive Gateway bei etwas über 7.000 Euro. Im Anschluss hatte ich noch Gelegenheit zur Werksbesichtigung, allerdings ohne Kamera. Warten auf die Förderung. Tja, das Thema hatten wir schon ein paar Mal. Jetzt ist der Mai da, aber die finale Förderrichtlinie lässt weiterhin auf sich warten. Den Hochlauf in den Zulassungszahlen haben wir ja eben schon gesehen. Fraglich ist, welche Effekte hier eigentlich maßgeblich wirken. Dazu liefert ein aktuelles DAT-Barometer intensive Einblicke. Die Datenerhebung erfolgte auf Basis von über 1000 Online-Interviews. Das Ganze erfolgte Ende März, also ca. 2 Wochen, nachdem der Dieselpreis die Marke von 2 Euro pro Liter überschritten hatte. Die Auswertung erfolgte dabei traditionell getrennt nach Neuwagenkäufern und Interessenten für gebrauchte Autos. Jeweils die Hälfte der Befragten gibt an, dass die Entscheidung für eine Antriebsart beim Kauf aktuell schwierig ist. Gefragt wurde außerdem nach den Gründen, sich intensiver mit der möglichen Anschaffung eines E-Autos auseinanderzusetzen. Und hier überwiegt tatsächlich in beiden Gruppen das Argument hoher Spritpreise knapp über die ausgelobte staatliche Förderprämie. Was das Thema Förderung und die politisch gegebene Zusage zu einer rückwirkenden Förderung zum 1. Januar angeht, sind die meisten potenziellen Kunden offenbar noch skeptisch und warten lieber ab, bis sie es schwarz auf weiß haben. Bezogen auf alle Antriebsarten gaben 55% an, lieber abzuwarten. Gemessen an den E-Auto-Interessenten sind es sogar 62%, die aktuell noch abwarten. Nur 19% wollten nicht warten. Das DAT-Barometer sieht also nur wenig vorgezogene Käufe. Diese Effekte zeigen sich auch beim Blick auf die realen Zahlen vom KBA, hier zunächst nur bis März dargestellt. Allen voran natürlich gewerbliche Neuzulassungen von E-Autos. Die privaten Neuzulassungen hier in hellblau steigen aber noch stärker an und erreichen immerhin 45% des E-Auto-Neuwagenmarktes. Dazwischen liegt die Kurve in Grau. Diese zeigt die sogenannten Besitzumschreibungen für E-Autos mit ebenfalls einem sprunghaften Anstieg im März. Und hinter diesen Besitzumschreibungen verbergen sich fast ausschließlich private Gebrauchtwagenkäufer und damit Kunden, denen die absehbare Kaufprämie offenbar egal ist. Zur Prämie selbst gibt es aber auch Neuigkeiten. So gab es am 30. April eine Pressemitteilung aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Zwei neue Aufgaben stärken den BAFA-Standort Weißwasser. Und eine der beiden Aufgaben ist die Umsetzung der neuen E-Auto-Förderung. Als Beginn der Antragstellung wird wörtlich im Laufe des Mai 2026 in Aussicht gestellt. Parallel zur Ankündigung hat das BAFA auch eine neue Infoseite online gestellt und dort eine FAQ-Seite zum Thema veröffentlicht, die aber kurioserweise nicht identisch ist zu den bisherigen FAQ-Informationen, die auf der Seite des Bundesumweltministeriums veröffentlicht wurden. Einen Zuschauerhinweis gab es nämlich konkret auf diese Frage. Gehören erwachsene Kinder, die ein Einkommen beziehen und im Haushalt leben, zum Haushalt? Antwort: Nein, in der Wohneinheit lebende erwerbstätige Kinder sind nicht zu berücksichtigen. Hier geht es also darum, wer alles zum maßgeblichen Haushaltseinkommen beiträgt und wer nicht. Was damit allerdings noch nicht beantwortet wird, ist, ob das auch in die andere Richtung gilt. Nämlich dann, wenn volljährige erwerbstätige Kinder, die im Haushalt der Eltern leben, selbst einen Antrag stellen wollen. Aus meiner Sicht ist das nämlich ein Szenario, was durchaus häufig zur Anwendung kommen könnte. Besonders dann, wenn die Eltern zu viel verdienen. Ich bin gespannt auf die finale Förderrichtlinie. Möglichst unbürokratisch sollte sie ja sein. Ich hoffe, dass wir in wenigen Tagen Klarheit bekommen. E-Autos im Markthochlauf bis 2030. Wie die Ist-Zahlen im Markthochlauf der Elektromobilität in Deutschland aussehen, haben wir ja gerade gesehen. Spannend ist natürlich der Blick in die Zukunft, das heißt, wie es in den nächsten Jahren weitergeht und wann E-Autos in Deutschland mal die Neuwagenkäufe dominieren werden. Auf der Seite der Automobilhersteller gibt es diesbezüglich oft sehr konkrete langfristige Planungen. Da geht es um Modellstrategien. Wann bringe ich in welchem Segment Fahrzeuge auf den Markt? Wo produziere ich diese Autos? Und wie sorge ich für den nötigen Zulauf an Batterien? Insofern würde ich bei diesen Strategieplanungen der OEMs gerne mal Mäuschen spielen. Leider werden die Autohersteller mir wohl eher keine Auskunft geben. Man müsste also jemanden vorschicken, mit dem sie auch reden. Und genau das ist jetzt mal wieder passiert. Die Nationale Organisation für den Wandel in der Mobilität, kurz NOW, hat im Auftrag des Verkehrsministeriums Gespräche mit führenden Autoherstellern aus Europa, Asien und Nordamerika geführt. Es handelt sich dabei um sogenannte Cleanroom-Gespräche zur Abschätzung der weiteren Markt- und Technikentwicklung. Das Ganze natürlich im Rahmen des Kartellrechts. Die teilnehmenden Unternehmen decken dabei 90% des E-Automarktes in Deutschland ab. Neben einer Datenabfrage wurden umfangreiche Gespräche geführt, in denen strategische, technische und marktspezifische Aspekte thematisiert wurden. Das Fazit der NOW gibt's heute ausnahmsweise mal vorneweg. Die Ergebnisse zeigen das klare strategische Bekenntnis der Automobilindustrie zur Elektromobilität. Die BEV-Produktion wird in allen relevanten Märkten strategisch priorisiert. Schauen wir auf die Zahlen bis 2030. Hier zunächst den Pkw-Absatz, also die Neuzulassungen. Fürs laufende Jahr wird mit einem Marktanteil von 25% gerechnet. Schon in 3 Jahren verdoppelt sich dieser Anteil auf 49% und 2030 sollen 60% der Neuzulassungen vollelektrisch sein. Der Verbrenneranteil inklusive allen Hybridvarianten, die nicht von außen aufladbar sind, sinkt innerhalb von 5 Jahren von 2/3 auf 1/3 Marktanteil. Plug-in-Hybride stagnieren bzw. gehen leicht zurück. Hier noch die absoluten Zahlen. Von 720.000 neuen E-Autos in diesem Jahr geht es hoch auf 1,77 Millionen Neuzulassungen 2030. Die Schwankungsbreite zwischen verschiedenen Herstellern ist dabei sehr groß, so wie hier zu sehen. Fürs laufende Jahr ist zwischen 20% und 100% Elektroquote alles dabei. Man sieht aber auch hier, dass die Spreizung zwischen den Herstellern in den kommenden Jahren deutlich abnimmt. Der Hochlauf im Fahrzeugbestand ist natürlich langsamer, weil das Durchschnittsalter hierzulande bei knapp 11 Jahren liegt. Aber auch hier zeigt sich innerhalb von 5 Jahren eine Verfünffachung im Bestand an E-Autos, während sich Plug-in-Hybride in dieser Zeit nur verdoppeln. 2030 sollen dann 8 Millionen E-Autos in Deutschland fahren. Vergleicht man die aktuellen Prognosen mit früheren Erhebungen, zeigt sich übrigens ein deutlich gedämpfterer Hochlauf in der Erwartung. Allerdings ist der Einbruch bei Plug-in-Hybriden prozentual deutlich größer als bei vollelektrischen Autos. Sehr dramatisch zeigt sich das auch beim Blick auf wasserstoffbetriebene Pkw. So hatten die Hersteller in einer Befragung 2020 für das Jahr 2025 ursprünglich noch 23.000 Fahrzeuge in Aussicht gestellt. Real waren es dann letztes Jahr dann doch nur 56 Stück. Erfragt wurden aber auch technische Entwicklungen. Schauen wir zunächst auf die Batteriekapazitäten, die natürlich in den unterschiedlichen Fahrzeugklassen weit auseinandergehen. Angaben unter 40 Kilowattstunden tauchen hier nicht mehr auf und am oberen Ende ist bei ca. 130 Kilowattstunden Schluss. Die Kreuze zeigen jeweils den gewichteten Mittelwert in der Klasse und die verbindenden Linien zeigen die Steigerung über die Jahre. Bei den resultierenden Reichweiten ist das Bild im Grunde ähnlich, aber die Spreizung besonders in der Ober- und Luxusklasse ist sehr breit, weil hier ja Performance-SUVs enthalten sind, aber auch reichweitenoptimierte Limousinen. Diese Grafik sendet aber auch eine klare Botschaft an Kunden, die jetzt noch auf das Batteriewunder warten nach dem Motto in 5 Jahren doppelte Reichweite fürs gleiche Geld. Die Hersteller selbst rechnen offenbar nicht mit solchen Wundern. Der Blick in die Mittelklasse, also das C-Segment, zeigt im Mittel einen Anstieg von 430 auf 450 Kilometer, also gerade mal 20 Kilometer Zuwachs in den 5 kommenden Jahren. Noch dazu gab es solche Autos real schon 2020 zu kaufen und die Akkus der Autos von damals haben heute oft noch 90% bis 95% ihrer ursprünglichen Kapazität. An dieser Stelle stellt sich dann natürlich die Preisfrage, werden die Autos billiger? Dazu gibt es leider keine Grafiken. Wichtig ist aber an dieser Stelle, dass eine Preisparität für den Kunden zwischen Elektro- und Verbrenner nicht immer auch eine Kostenparität für den Hersteller bedeutet. Allgemein kann das bei teuren Modellen schneller erreicht werden. Oft ist es schon heute möglich. Wörtlich heißt es im Ausblick, die Hersteller schätzen, dass für den Massenmarkt eine flächendeckende Preisparität ab etwa 2030 möglich sein sollte. Auch bei den Ladeleistungen fürs Schnellladen ist mit weiteren Steigerungen zu rechnen, aber die Neuvorstellungen für einzelne chinesische Modelle mit Ladezeiten unter 10 Minuten finden offenbar keinen Einzug in die Breite des Marktes. Schauen wir doch auf die Verbräuche. Wie wir hier sehen, sehen wir nichts, also fast nichts. In der Mittelklasse geht es vielleicht noch um eine halbe Kilowattstunde im Normverbrauch nach unten, aber hier zeigt sich, dass die aktuellen Modelle beim Thema Verbrauch ausgereizt scheinen oder sich zumindest die aktuellen möglichen Verbräuche im Einklang mit den nötigen Kosten befinden. Interessant ist hier übrigens, dass sich Kleinwagen und die obere Mittelklasse gleich auf bei ca. 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer bewegen und die Mittelklasse, die eigentlich dazwischen platziert liegen sollte, mit ca. 16 Kilowattstunden leicht darüber platziert ist. Schauen wir jetzt noch auf die bidirektionalen Fähigkeiten. Basierend auf Daten von 2025 zeigt sich hier eine Marktdurchdringung von 8% bis 15% der Modelle, wobei hier nur Modelle mit V2G oder V2H Funktionalität erfasst sind. Das heißt Fahrzeuge, die Strom ins hauseigene Netz oder ins Stromnetz abgeben können oder könnten oder von denen die Hersteller sagen, dass sie grundsätzlich dafür vorbereitet sind, dies zukünftig zu können. Denn mit dem Auto alleine ist es ja noch nicht getan. Man braucht also je nach Technologie eine kompatible Wallbox sowie weitere Voraussetzungen auf der Seite des Hauses oder Netzes. Im Wortlaut heißt es dazu, ein breiter Markthochlauf vollwertiger interoperabler V2G-Anwendungen wird daher frühestens ab dem Jahr 2028 erwartet. Also frühestens ab, das klingt eher nach später. Spannend ist der Technologiewettstreit dabei zwischen AC und DC. Bei AC sitzt also der Wechselrichter im Fahrzeug und erzeugt Wechselstrom, der dann ins Haus oder ins Netz eingespeist wird. So macht es aktuell zum Beispiel Renault. Der Hochlauf im Anteil der Modelle ist hier auf den linken 5 Balken über die Jahre dargestellt. Bei DC-basierten Systemen muss das Auto quasi nur das Türchen zum Akku aufmachen. Die Wallbox ist technisch sehr ähnlich einem Schnelllader an der Autobahn, nur viel kleiner und mit weniger Leistung. Der Gleichstrom aus dem Auto wird dann in der DC-Wallbox in Wechselstrom gewandelt und ins Haus oder Netz eingespeist. Diesen Weg geht aktuell zum Beispiel VW. Der Markthochlauf ist hier im Mittelteil zu sehen. Es zeichnet sich also ein Trend zu dieser Lösung ab. Die schlechte Nachricht für die Kunden ist, dass es hier mehrere konkurrierende Systeme gibt, die in den meisten Fällen nur in bestimmten Fahrzeugen nutzbar sind. Ein späterer Modellwechsel auf der Fahrzeugseite kann also dazu führen, dass die heimische Infrastruktur nicht mehr nutzbar ist. Einig sind sich dagegen die Hersteller bei einem Nice-to-have-Feature, also V2L. Hier kann ich das Auto als Steckdose benutzen und mobile Verbraucher oft über einen Adapter an eine normale Steckdose anschließen. Der Leistungsbereich liegt meistens zwischen 2 und 3,5 kW, also schon ordentlich. Theoretisch kann ich damit sogar aus einem E-Auto heraus ein anderes aufladen. Durch den aktuellen Rollout dieser Funktion auf der kompletten VW MEB-Plattform steigt der Anteil schon dieses Jahr auf über 80% aller Modelle in Deutschland. 2030 erwartet man, dass diese Funktion als Standard im Markt gesetzt ist. Die gesamten Ergebnisse wurden übrigens auf 52 Seiten publiziert. Den Link zum Download gibt's unter dem Video in der Textbox. ADAC Pannenstatistik. Auch dieses Jahr hat der ADAC wieder eine Pannenstatistik vorgelegt. Und weil E-Autos und Verbrenner ja grundsätzlich verschieden sind und inzwischen immer mehr E-Autos auf unseren Straßen sind, liefert die Statistik auch interessante Vergleiche. Grundsätzlich wird zunächst festgestellt, dass moderne Autos, also solche mit mehr Technik und Elektronik, keine erhöhte Pannenanfälligkeit zeigen. Wörtlich heißt es, es gibt sogar Hinweise, dass die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge gestiegen ist. Sieh an. Denn die Wahrscheinlichkeit einer Panne ist in den letzten 10 Jahren deutlich gesunken. Bei 5-jährigen Fahrzeugen ging es runter von 3,6 auf 2,1% Pannenwahrscheinlichkeit, bei 10-jährigen runter von 6,5 auf 3,1%. Trotzdem bleiben die zahlreichen Pannenhelfer gefordert, weil dieser Effekt durch das steigende Alter des Bestandes teilweise sozusagen wegkompensiert wird. Das Durchschnittsalter des deutschen Fahrzeugbestandes stieg in den letzten Jahren von 8,2 auf 10,9 Jahre. Das sogenannte durchschnittliche Pannenalter weist, wie hier zu sehen, schon darauf hin, dass ältere Fahrzeuge offenbar anfälliger sind, schon mal liegen zu bleiben. Die Starterbatterie ist dabei Spitzenreiter mit 45% aller Fälle. Auf das Thema Reifen entfallen beispielsweise 8,9% aller Einsätze. Vergleicht man jetzt Verbrenner und E-Autos, kann dies natürlich nur auf Jahrgangsebene erfolgen, da E-Autos im deutschen Durchschnitt noch deutlich jünger sind. Aber trotzdem zeigt sich, dass sie bezogen auf die Erstzulassungsjahrgänge 2020 bis 2023 nur grob halb so viele Pannen haben wie Verbrenner. Auch in den einzelnen Bauteilgruppen schneiden E-Autos fast durchgehend besser ab. Schauen wir noch auf einzelne Modelle. Hier zunächst die Mittelklasse dargestellt für die einzelnen Jahrgänge ab 2023 und älter. Dunkelgrün sind gute Werte. Der Zahlenwert steht für die Anzahl der Pannen pro 1000 zugelassene Fahrzeuge des Jahrgangs in einem Jahr. Audi Q4 e-tron 0,6 und 0,9. BMW i4 sagenhafte 0,3. Die beiden Teslas ebenfalls sehr gut mit 0,7 und 1,2 in den Jahren 2023 und 2022. Der VW ID.4 ist ca. gleich auf. Sorgenkind ist der Hyundai Ioniq 5 mit 19,5 und 28,2. Bei den Kleinstwagen liefert der Dacia Spring durchaus gute Werte, um die 3 pro 1000. Bei Kleinwagen zeigen sich vor allem BMW i3 älterer Jahrgänge als sehr zuverlässig. Selbstverschuldete Pannen gehen übrigens nicht in die Statistik ein. Voraussetzung für eine Listung ist eine gewisse Häufigkeit des Modells mit mindestens 5 bis 10.000 Zulassungen über die Jahre pro Jahr. Der ADAC schätzt, dass ca. 50% aller Pannen in Deutschland durch den ADAC und seine Partner behandelt werden. Die reale Pannenhäufigkeit ist also noch etwas häufiger als hier in der Statistik dargestellt. Preissenkung für schnelles Laden. Auch hier gibt's wieder einiges an Bewegung. Am kommenden Montag gibt es eine Preissenkung auf 49 Cent pro Kilowattstunde im Ad-Hoc-Preis bei den Pfalzwerken. Ad-Hoc steht für vertragslose Bezahlung direkt an der Ladestation. Die Preissenkung ist auf 2 Monate befristet und gilt an ca. 300 ausgewählten DC- und HPC-Ladepunkten. Wichtig ist, dass der neue Preis nicht zwangsläufig für alle Ladepunkte am jeweiligen Standort gilt, sondern teilweise nur für die 50 kW-Ladepunkte. Welche das sind, könnt ihr entweder ab kommender Woche dann auf der Google Maps Ad-Hoc-Ladekarte von Gerd Bremer sehen oder auf der Pfalzwerke Aktionsseite. Beide Links findet ihr unterm Video. Eine neue Preisstruktur gibt es ab dem 18. Mai auch bei Elektra. Elektra ist Marktführer für schnelles Laden in Frankreich und aktuell auf Expansionskurs in Deutschland. Bis Jahresende sind 80 plus Standorte geplant. Der Ad-Hoc-Preis bleibt bei unverändert 69 Cent pro Kilowattstunde. Über die Elektra-App bleibt der Preis bei 54 Cent pro Kilowattstunde. Aber es gibt zwei spannende neue Abo-Tarife für jeweils 10 bzw. 20 Cent Rabatt auf den App-Preis. Das sind dann 44 Cent bei nur 1,99 Euro monatlicher Grundgebühr im Tarif Elektra Plus Essential. Besonders spannend sind aber die neuen 34 Cent pro Kilowattstunde bei nur 4,99 Euro monatlicher Grundgebühr im Tarif Elektra Plus. Die bisherigen Abos laufen entweder aus oder Bestandskunden können über den Kundenservice in die neuen Tarife wechseln. Die Preise gelten natürlich nur für Elektra eigene Stationen in Deutschland und Österreich. Außerdem will Elektra das Preissystem zukünftig flexibel gestalten, zunächst in Frankreich und Belgien, aber später auch in Deutschland. Die App- und Abo-Preise werden dann je nach Auslastung um jeweils 10 Cent nach unten oder oben abweichen. In den Nachtstunden sind dann also Preise von 24 Cent pro Kilowattstunde möglich. Demnächst neu eingeführt wird auch eine dynamische Blockiergebühr, die bei nahezu voller Auslastung auch laufende Ladevorgänge betrifft. Die Kunden bekommen bei 80% Ladestand eine Benachrichtigung über die App und haben dann noch 5 Minuten Karenzzeit bis zum Greifen der Gebühr. Außerdem gab es noch eine spannende Ankündigung für vertragsbasiertes Laden. Und zwar von Elli. Hier soll es ab Oktober einen Sondertarif für Laternenparker geben. Deutschlandweit sollen 150.000 Normalladestationen für einen Einheitspreis von 39 Cent pro Kilowattstunde nutzbar sein. Also so, wie sich Normalnutzer öffentliches Laden in Deutschland wünschen. Weitere Details, also ob möglicherweise noch eine monatliche Grundgebühr oder Zeitzuschläge anfallen, sind aktuell noch nicht bekannt. Die Sache hat allerdings gleich zwei Haken. Erstens, der neue Tarif richtet sich vermutlich nur an Besitzer eines neuen VW ID. Polo. Und zweitens, so ein Tarif ist für Elli vermutlich ein echter Kostenfresser, weil man im Einkauf nur selten Verhandlungsspielraum hat und bei den allermeisten Betreibern vermutlich höhere Preise bezahlt. Die Verluste werden dann vermutlich aus dem Marketingbudget oder anderweitig querfinanziert, um für den Endkunden ein attraktives Angebot zu machen. Solche Tarife sind dann oft nicht dauerhaft darstellbar und sie belohnen indirekt Anbieter, die Elli hohe B2B-Preise im Einkauf berechnen, sind also, wenn man so will, wettbewerbsschädlich. Und noch eine Ankündigung aus dem Bereich Ladeinfrastruktur. BYD steigt ein und bringt Flash-Charging nach Europa. Vor wenigen Wochen gab es ja eine erste Live-Demonstration in der Nähe von Paris mit dem Topmodell der BYD Premium-Marke Denza. Der CCS-Stecker ist für Ladeströme bis 800 Ampere ausgelegt und damit eine Ladeleistung im Bereich von 1500 oder mehr Kilowatt. 3000 solche Ladepunkte will BYD in Europa errichten, davon so wörtlich bis zu 300 noch dieses Jahr in Deutschland. Aber allein schon die 300 ist aus meiner Sicht extrem ambitioniert, weil man selbst vermutlich noch keine personelle und logistische Basis geschaffen hat. Man braucht also Standorte und passende Pachtverträge, man braucht Netzanschlüsse, ein Zugangs- und Abrechnungssystem und am besten noch eine App dazu. Vermutlich wird hier also BYD Partnerschaften in der Branche suchen, weil sonst die Zahl 300 bis Jahresende wohl nicht realistisch wäre. Und ich habe noch ein paar echte Ladeperlen für euch. Zuerst einen Zufallsfund aus Tschechien, selbst gefunden. 6 HPC-Ladepunkte des Betreibers Orlen am Ortsausgang Prag an der Autobahn Richtung Brünn. Die 11 tschechischen Kronen bei Ad-Hoc-Bezahlung sind umgerechnet 45 Cent pro Kilowattstunde. Das ist günstiger als bei Ionity im Abo für Tschechien. Weiter geht's mit einer 300 kW HPC-Ladestation im ländlichen Raum auf dem Biohof Neudecker in Hohenpolding. Das liegt ca. 25 km östlich des Flughafens München. Der Strom wird größtenteils lokal erzeugt und der Biobetrieb hat selber auch 2 Elektro-LKW im Einsatz. Der Ad-Hoc-Preis liegt hier bei 28 Cent pro Kilowattstunde. Und ich habe noch einen, denn es geht noch günstiger, aber nur manchmal. Den Anbieter Sonnenstrom Saarpfalz hatten wir ja schon mal vorgestellt. Hier gibt es dynamische Strompreise an öffentlichen Ladestationen, sowohl vertragsbasiert als auch ad hoc. Schnell geladen hat auch einer unserer Zuschauer, aber leider gingen nur knapp 24 Kilowattstunden noch ins Auto rein. Am Ende stand ein Gesamtbetrag von minus 4,13 Euro auf seiner Rechnung, also eine Gutschrift. Und wie man auf der Rechnung sieht, hat der Anbieter auch seine Abläufe im Griff und der Betrag wird dem Kunden überwiesen, also kein Problem mit negativen Beträgen. Solche extrem günstigen Zeitfenster sind durchaus keine Eintagsfliege, sondern können im Sommerhalbjahr an Wochenenden und Feiertagen regelmäßig in den Mittagsstunden beobachtet werden. Die schlechte Nachricht, bei vertragsloser Ad-Hoc-Bezahlung sinken die Preise nicht unter Null, so wie hier am 1. Mai von 12 Uhr bis 14.30 Uhr. Goldene Batterie 2026. Mobile.de ist Deutschlands größte Plattform im Autohandel. Und natürlich will man beim Thema Elektromobilität nicht nur dabei, sondern vorne dran sein und pusht das Thema auf vielen Ebenen. Für mehr Transparenz beim Batteriezustand bietet Mobile.de zum Beispiel Batteriezertifikate für gebrauchte E-Autos an und hebt zertifizierte Fahrzeuge in der Suche besonders hervor. Außerdem können Händler verschiedene E-Auto-Spezifikationen hinterlegen, um so Kunden eine zielgerichtete Suche zu erleichtern. Jetzt wissen wir aber alle, dass es Händler gibt, die noch nicht so richtig Lust auf das Thema haben. Und es gibt Händler, die Elektromobilität aktiv besetzen und ihre Kunden dementsprechend auch gut beraten und begleiten können, damit das E-Auto auch das Passende ist und kein Fehlkauf wird. Und damit man als Händler auch zeigen kann, dass man es drauf hat, vergibt mobile.de auch dieses Jahr bereits zum dritten Mal als Auszeichnung die goldene Batterie für die Besten im E-Autohandel. Die Preisverleihung erfolgt in 4 Kategorien, nämlich erstens bester E-Auto-Verkäufer im Markenhandel, zweitens bester E-Auto-Verkäufer im freien Handel, also tendenziell für Gebrauchtwagen verschiedener Marken, und drittens wird das beste Nachhaltigkeitskonzept gesucht. Das Bewerbungsfenster ist ab sofort geöffnet bis zum 31. Mai. Bewerbungen sind schriftlich, aber auch per Video möglich und man kann sich nicht nur selbst bewerben, sondern man kann auch jemanden nominieren. Die 4. Kategorie ehrt den Gebrauchtwagenprofi auf Datenbasis von mobile.de, also ein Scoring, das verschiedene Kriterien gewichtet. Schirmherr ist auch dieses Jahr Uwe Kröger. In der Jury mit dabei sind Alice Monville, die bei mobile.de Nachhaltigkeitsthemen verantwortet. Außerdem Markus Weller, Koordinator Elektromobilität beim Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Und Nummer 4 bin ich. Die Preisverleihung findet dann am 25. Juni beim Deutschen Online-Autohaus-Kongress statt, also für Zuschauer online, und ich werde in Berlin live mit vor Ort sein. Ein paar Tipps zur Bewerbung und die Teilnahmebedingungen gibt es online. Auch diesen Link findet ihr unter dem Video. Altes Eisen. Das Thema Gebrauchtwagen und Batteriezertifikate haben wir regelmäßig hier auf dem Kanal. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass es sich um herstellerunabhängige Zertifikate handelt, die in der Bewertung über ein reines Auslesen hinausgehen. Ich nutze im Alltag dafür Avilo, Marktführer für herstellerunabhängige Zertifikate mit einer hohen Marktabdeckung an Modellen. Jeden Monat kommen neue dazu. Aktuell auf unserem mobile.de-Account verfügbar sind ein Ford Transit, knapp 4 Jahre alt, über 100.000 Kilometer, immer vollgeladen und noch 93% SOH. Das Auto hat übrigens auch V2L-Steckdosen an Bord. Außerdem ein Hyundai Ioniq 5 in Vollausstattung, 5 Jahre alt, 97% SOH. Ein Kia e-Soul, auch knapp 5 Jahre alt, hier knapp 97% SOH. Und ein Tesla Model Y in der Basis mit LFP-Akku, 3 Jahre alt und 96%. Also alles Top-Werte. Die kompletten Zertifikate inklusive Zeltspannungen und Reichweitenangaben gibt's immer zum Download in den Inseraten bei mobile.de. Etwas interessanter wird's aber, wenn die Autos etwas älter sind. Auch hier hatte ich Zugriff auf 2 Fahrzeuge. Zum einen ein Zuschauerfahrzeug, ein Skoda Enyaq mit 159.000 Kilometern Laufleistung. Diese Laufleistung ist deshalb besonders heikel, weil das Auto am Tag des Batteriechecks noch eine lange Strecke vor sich hatte und am folgenden Tag quasi aus der Batteriegarantie herausgefahren ist. Der SOH-Score liegt mit 89,4% eigentlich ganz okay für die Laufleistung. Der Blick auf die Zeltspannungen zeigt aber, dass Zelle Nummer 22 durchaus auffällig nach unten abweicht und ca. 20 mV weniger hat als der ausgeglichene Rest und ca. geschätzte 5% Kapazitätsminderung allein auf das Konto dieser einen Zelle gehen. Dieser Akku ist aus meiner Sicht also zumindest mal ein Beobachtungsfall. Bei einem Gebrauchtwagenkauf dieses Autos sollte man bei einem Händlerkauf auf eine 2-jährige Sachmängelhaftung oder sonstige Garantie bestehen oder bei einem Privatkauf auf eine anteilige Einpreisung eines zukünftig möglicherweise anstehenden Modultauschs achten. Bei einem Kauf ohne Batteriezertifikat hätte man als Kunde natürlich die berühmte Katze im Sack gekauft. So ein Flechttest mit Avilo dauert übrigens keine 5 Minuten und kostet den Händler gerade mal 35 Euro netto. Insofern sollte man im Zuge des aktuellen Gebrauchtwagenbooms durchaus skeptisch sein, wenn E-Autos noch ohne Batteriezertifikat angeboten werden. Gerade im Zuge hoher Spritpreise kommen viele neue Kunden auf den E-Auto-Gebrauchtwagenmarkt, die grundsätzlich auch eine höhere Skepsis gegenüber den Akkus an den Tag legen, als dies bei den bisherigen Käufergruppen der Fall war. Wenn die Autos dann noch älter sind, kann das Batteriezertifikat natürlich auch dazu führen, dass man das Auto überhaupt noch sinnvoll verkaufen kann. So wie hier, dieser Hyundai Kona. Das Auto war eines der ersten Elektrotaxis in Leipzig, über 7 Jahre gelaufen, allerdings nur im Einschichtbetrieb und deswegen nur in Anführungsstrichen 235.000 Kilometer. Der Avido-Flechttest bescheinigt 88,4%. Die Zeltspannungen sind angesichts des Alters aus meiner Sicht akzeptabel. Da Fahrzeuge mit so hohen Laufleistungen relativ selten im Angebot zu finden sind, kriegt man oft gutes Geld dafür. Ich würde den möglichen Verkaufspreis für dieses Auto grob auf 10.000 bis 12.000 Euro schätzen. Also ist dieses alte Eisen, wenn man so sagen will, dank Batteriezertifikat keineswegs wertlos, wie gerne mal an Deutschlands Stammtischen behauptet wird. Für alle Autohändler, die bisher noch ohne Zertifikate arbeiten, gibt es aktuell noch eine Rabattaktion bei Avilo. Mit dem Code NEXTMOVE10 gibt es 10% Preisnachlass auf die erste Jahreslizenz. Einfach im Online-Shop einlösen. Für Privatkunden gibt es übrigens bei Avilo noch einen anderen, wesentlich genaueren Test, der allerdings auch deutlich aufwendiger ist. Hier muss das Auto einmal fast komplett leer gefahren werden. Der komplette Ablauf ist auf der Homepage gut und verständlich beschrieben. Dafür gibt es den Rabattcode NEXTMOVE79. Damit kostet dieser Test dann nur 79 statt 99 Euro. E-Cannonball. In seiner 9. Auflage ging es diesmal für 100 Teams am Samstag zunächst aus der Hauptstadt tief in den Osten. Auf der 300-Kilometer-Runde ging es für die Teams bis in den Spreewald, um dort verschiedene Challenges zu meistern. Das Feld war auch dieses Jahr bunt gemischt. Viele Zweiräder, Elektro-Trucks, ein Schulbus und natürlich viele Pkw bis hin zu exotischen Einzelstücken. Hauptsache elektrisch. Hauptsponsor des Events war dieses Jahr übrigens Lichtblick, die ja auch sehr stark in ein eigenes Schnellladenetz investieren. Am Sonntag gab es dann die Siegerehrung auf großer Bühne im Rahmen der Formel E und natürlich durften alle Teams auch eine Ehrenrunde über die offizielle Rennstrecke auf dem Tempelhofer Feld drehen. Für heute war's das. Nächste Woche Freitag zeige ich euch den neuen ID Polo GTI und für den 15. Mai ist dann die nächste Ausgabe der Next News geplant. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.